Präsidentin, die ehemalige Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 9. November, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir, wie immer, zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Vormittag, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Freitagvormittag für uns ja noch, wünsche ich Ihnen auch, lieber Florian von Witzleben, und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Wir möchten sprechen über die sich zuspitzende Eskalation in Venezuela, den neuen roten Bürgermeister von New York, einen fragwürdigen Friedenspreis für die NATO und neue Zahlen zur Staatsverschuldung der Ukraine, sowie viele weitere spannende Themen, die diese Woche wieder auf der Agenda standen. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie hatten tatsächlich mal ein seltenes Ereignis, das sich zugetragen hat, denn Sie hatten eine entspannte Woche. Das kommt kaum noch vor bei dem Workload, den Sie Woche für Woche haben. Deswegen frage ich mal ganz trivial zu Beginn, wie war denn Ihre entspannte Woche? Was haben Sie so erlebt und wie sind die Wintertage in Russland? Sie hat mir im Vorgespräch erzählt, es waren noch Feiertage, die bei Ihnen anstanden. Ich meine, am Montag und Dienstag. Wie haben Sie die Feiertage erlebt und wie ist der russische Herbst?
Der russische Herbst war erstaunlich warm und bunt und mild. Also letzte Woche auch noch einmal draußen gesessen. Vorteil für die Baustelle, wir konnten die Fassadenarbeiten fast abschließen. Vor einem Jahr war schon Frost und Schnee um diese Zeit. Und die Novemberfeiertage, über die mich mein Kollege erst am Freitagabend in Kenntnis setzte, mir war nicht klar, dass Montag, Dienstag Feiertag war. Aber es ist so, dass man einen Feiertag, glaube ich, vom Wochenende hinaus verschoben hat. Jedenfalls ist das so ein gewisses langes Wochenende für einige Russen, die sozusagen nochmals auf die Datscha wollten. Ich bin am Montag, Dienstag habe ich es wirklich sehr gemütlich angegangen. Es war zum einen Tag der Einheit. Das ist der nationale Feiertag, der in gewisser Weise den Oktoberrevolutionsfeiertag ersetzt hat. Ich glaube, im Jahr 2005 wurde der offiziell eingeführt und als historische Referenz dient das Jahr 1612, als nämlich die polnischen Invasoren zurückgeschlagen wurden. Und für die russische Geschichtsschreibung auch die Ära der Unruhen ein Ende fand. Also das ausgehende 16., Anfang 17. Jahrhundert war in Russland sehr turbulent mit zum einen dynastischen Brüchen, zum anderen eben den vielen Invasionen, das litauisch-polnische Königreich. Zuvor hatten wir die Ära der Mongolen-Tatarenstürme. Aber 1612 ist sozusagen das Referenzdatum, als eine ruhigerere Phase in der russischen Geschichte begann. Und das ist der Feiertag der nationalen Einheit mit Kranzniederlegungen, Reden. Das ging also wirklich auch durch die diversen Provinzparlamente. Ich habe daran nicht, ich spiele da keine, habe da keine Aufgabe, aber ich saß sozusagen sehr gemütlich zu Hause. Und am nächsten Tag war dann noch ein orthodoxer Feiertag, nämlich die Ikone der Gottesmutter von Kasan. Auch das ein aus der historischen Perspektive Russlands gesprochen, vielleicht auch unter dem heutigen Kontext nicht uninteressant. 1579, nach einem großen Tatarensturm, überlebte in einer verbrannten Kirche diese Ikone. Und diese Ikone hat dann in der russischen Geschichte nachfolgend auch immer wieder eine Rolle gespielt. Und damit schließe ich dann vielleicht auch jetzt schon mal rückblickend, was an Feiertagen war. Nämlich selbst ein Stalin ließ diese Ikone in einem Flugzeug rund um Moskau fliegen, als die deutsche Wehrmacht mehr oder weniger vor den Toren Moskaus stand im Jahr 1941. Also Stalin, der an sich die Kirchen schließen ließ, der den Klerus im großen Stil verbannte, teilweise auch ermorden ließ, hat dann in höchster Not auf diese Ikone der Gottesmutter von Kasan zurückgegriffen. Also das waren die beiden wesentlichen Feiertage dieser Woche.
Mhm. Ja, und diese Feiertage, darüber hatten wir im letzten Vorgespräch auch noch gesprochen, die sind bei Ihnen in Russland wesentlich stärker ausgeprägt, wesentlich zahlreicher vorhanden als bei uns in Deutschland. Wie viele Feiertage gibt's ungefähr in Russland?
Ich habe die jetzt wirklich noch nicht nachgezählt, aber wir haben drei Feiertage, die sind vom Wetter her für die Menschen sehr bedeutsam. Also das hängt wirklich auch dann wieder mit der Datscha-Zeit zusammen. Das darf man nicht unterschätzen, welche Rolle das spielt, dass man sozusagen sich um die Gärten kümmert. Die Herbstfeiertage sind es, um die Gärten einzuwintern, und die Maifeiertage, um die Gärten zu eröffnen. Und da sprechen wir jetzt nicht von ein paar kleinen Gemüsebeeten, sondern es hat sich, vor allem auch aus der Erfahrung der 1990er Jahre, als es drunter und drüber ging, es hat sich aufrechterhalten, diese Tradition, dass man einfach seinen großen, wirklich großen Gemüsegarten bedient. Und die Maifeiertage, also 1. bis 9. Mai in dieser Woche, ist es, findet man nicht so viele Leute in Büros. Und wir haben dann im Juni, 11. 12. Juni, wichtige offizielle, also nationale Feiertage. Es sind die Gedenktage natürlich rund um den 9. Mai. Die waren in diesem Jahr aufgrund der 80-Jahr-Erinnerungen noch viel ausgeprägter. Aber die Zeit, in der vielleicht viele in eine Art Feiertagsschlaf verfallen, ist dann zwischen Silvester, Neujahr und dem russischen Weihnachten, 5. oder 6. Januar. Plus lernte ich dann hier im ersten Jahr, dass es zum einen das alte Neujahr gibt und das neue Neujahr, also 1. Januar ist das neue Neujahr, aber 17. 18. Januar ist das alte Neujahrsfest. Also am besten, man wirft sich wieder ins Berufsgeschehen ab dem 19. Januar.
Ja, das ist dann wirklich eine lange Zeit, in der in Russland wirklich alles stillsteht. Das ist vergleichbar ungefähr natürlich mit uns zur Weihnachtszeit, wobei man da verhältnismäßig natürlich viel weniger tatsächliche freie Tage hat. Die muss man sich dann meistens nehmen und beim Arbeitgeber beantragen. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch gerne starten mit dem, was in den letzten 7 Tagen wieder so alles los war. Und wir blicken mal gleich in eine pulsierende Metropole, nämlich nach New York. Denn da wurde jetzt mit Zoran Mamdani, dem ersten Muslim, wurde in das Amt des Bürgermeisters der Stadt gewählt. Er ist Demokrat und zudem der jüngste Bürgermeister der Metropole seit weit über 100 Jahren. Er ist erst sanfte 34 Jahre jung. In seiner Siegesrede zitierte Mamdani zu Beginn Eugen Debs, einen US-amerikanischen Sozialisten. In seiner Ansprache dann vor Unterstützern attackierte er mehrfach den US-Präsidenten Donald Trump, der zuvor noch massiv gegen den Politiker mobilisierte. Einer der ersten Gratulanten von Mamdani war auch Alex Soros, der Sohn von George Soros. Mehr als 2 Millionen Wähler haben bei der Wahl am Dienstag in New York ihre Stimme abgegeben. Das ist laut der Wahlkommission die höchste Wahlbeteiligung bei einer Bürgermeisterwahl in New York seit 1969. Mamdani selbst bezeichnet sich als einen demokratischen Sozialisten. Weiter erklärte er wörtlich als Kampfansage an Trump und die Politik in Washington, ich zitiere ihn einmal, in dieser Zeit politischer Finsternis wird New York das Licht sein. Hier glauben wir daran, für diejenigen einzustehen, die wir lieben, egal ob sie ein Einwanderer sind, ein Mitglied der Transgender-Gemeinschaft, einer der vielen schwarzen Frauen, die Donald Trump aus einem Bundesamt entlassen hat, eine alleinerziehende Mutter, die immer noch darauf wartet, dass die Lebensmittelpreise sinken, oder jemand anders, der mit dem Rücken zur Wand steht. Ihr Kampf ist auch unser Kampf. Frau Kneißl, für was hat sich New York dort entschieden? Sind Sie da ähnlich gehypt, positiv gestimmt, wie das jetzt viele New Yorker zu sein scheinen? Oder sehen Sie ihn doch eher als einen Sozialisten, Kommunisten, wie ihn ja die Trump-Leute nennen? Also wie würden Sie das einordnen?
Also Personen, die ich nicht persönlich getroffen habe, da enthalte ich mich eher meiner Diagnose. Aber natürlich, man kann viel über ihn nachlesen, man kann Videos sehen und man macht sich dann vielleicht ein Bild. Aber wie es die alte New Yorkerin Eleanor Roosevelt, die langjährige First Lady, Ehefrau des US-Präsidenten Roosevelt, einmal sagte: Nur kleine Geister sprechen über Menschen, große Geister sprechen über Ideen. Sprechen wir vielleicht mal so über seine Ideen und weniger so über seine Person. Er kommt zweifellos mit einem interessanten Mix in seiner eigenen Biografie. Also in ihm ist Indien, in ihm ist Bollywood auch. Also offenbar wurde sehr viel Bollywood-Musik und Stimmung auch rund um die Wahlfeier gemacht. Interessant. Er steht für die südasiatische Diaspora, der sich auch eine Kamala Harris verbunden fühlt. Auch ein Rishak, der frühere britische Premierminister. Also das sind sozusagen die Vorzeigebilder derer, die es aus dem südasiatischen Raum, ob Pakistan, Indien, also das frühere Kolonialreich der Briten, die sozusagen den Aufstieg geschafft haben, ob politisch, ob wirtschaftlich. Und das Interessante ist aber, dass er nicht sozusagen jetzt diese nationalreligiöse Hindu-Seite, Schlagseite hier hineinbringt. Im Gegenteil, er hat auch den indischen Premierminister Modi sehr, sehr kritisiert in seinen Wahlreden für dessen Hindu-Nationalismus. Interessant vielleicht. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass er praktizierender Moslem ist und hier auch etwas hineingebracht in den Wahlkampf, womit er natürlich die arabisch-muslimische Diaspora in einer Stadt wie New York, die seit 9-11, glaube ich, sehr, sehr stark auch von dieser gesamten Islamophobie etwas geprägt war, hineingezogen hat. Und für jemanden, der jetzt der Generation Z angehört und sich mit deren Problemen, Sorgen auseinandersetzt, wie beispielsweise Kaufkraftverlust, hohe Lebenshaltungskosten und nun in den Raum stellt, Leute, es gibt ab nun freie Fahrt für Öffis, also Gratistickets. Wir werden euch Kindergartenbetreuung gratis zur Verfügung stellen. Wir werden die Sozialläden vergrößern. Also er spricht auch von staatlichen Supermärkten. Das alles sind die Ideen, die er hier hineinbringt. Und das sind ganz interessante Ideen, die natürlich in der Wettbewerbsgesellschaft der USA, in der Kleinunternehmergesellschaft, vielleicht nicht so zum Umsetzen sind, wie das in den sozialistischen Gesellschaften, wie beispielsweise zu Zeiten des Kommunismus möglich war. Also ich denke da an die nicht vorhandenen Wettbewerbssituationen in den sozialistischen Staaten, die dann letztendlich ja auch nicht so funktionierten, wie sich das manche vorstellten. Aber das sind so seine Ideen, die er reinbringt. Gleichzeitig ist er natürlich auch als Teil dieser Generation Z jemand, der auf Social Media, TikToks und so weiter setzt. Er ist nicht der Erste. Das hat vor ihm schon ein Barack Obama sehr erfolgreich gemacht. Das hat vor ihm in gewisser Weise auch ein Bill Clinton schon auf die Beine gestellt. Also er ist nicht der Erste, der jetzt sozusagen mit dem Internet Wahlkampf führt. Aber er ist zweifellos eine schillernde Persönlichkeit, der aus indisch-muslimischen Familien stammende 34-jährige Neupolitiker, der in Uganda geboren wurde, in Südafrika teilweise aufwuchs, dann in die USA zog und nun in New York die Amtsgeschäfte übernehmen wird. Das ist zweifellos eine große mediale Angelegenheit, wie weit es ihm gelingen wird, politisch auch Neues zu gestalten und all diese Ideen umzusetzen, wird sehr stark davon abhängen, wie weit er die Verwaltung in der New Yorker Stadtverwaltung professionalisieren kann und wie weit er auch das Verwaltungsgeschäft wirklich versteht, weil es ist eines, eine schillernde Figur an der Spitze zu haben, und es ist etwas völlig anderes, einen Verwaltungsapparat so auf Vordermann zu bringen, dass man nette Ideen umsetzen kann. Und ich glaube, das fehlt nicht nur in New York, das fehlt in Paris, das fehlt in Berlin, das fehlt vielerorts, dass man eine effiziente Verwaltung hat.
Ja, das fehlt in fast eigentlich allen westlichen Staaten. Auch hier in Deutschland ist die Verwaltung komplett veraltert. Es sind alte, verkrustete Strukturen. Und man hat manchmal das Gefühl, dass wenn man hier Anträge stellt, dass man wirklich noch im Mittelalter lebt. Aber gut, auch da müssen die deutschen Politiker ran, und auch in den USA ist das ja ein ganz großes Thema. Nicht jetzt erst seit Donald Trump und Doge, sondern die Amerikaner sind gegenüber Bürokratie und Verwaltung noch kritischer eingestellt als wir hier in Deutschland. Ja, Frau Kneißl, dann kommen wir mal von einem demokratischen Sozialisten, wie er sich ja nennt, zu einem tatsächlich sozialistischen Staat, nämlich Venezuela. Und dort hat sich nämlich in den vergangenen Tagen und Wochen einiges enorm zugespitzt. Wir hatten auch schon in den vergangenen Podcast-Folgen darüber gesprochen. Die US-Streitkräfte, die haben jetzt innerhalb von wenigen Tagen erneut angebliche Drogenschmugglerboote im östlichen Pazifik bombardiert. Am Dienstag wurden 2, am Mittwoch vor einer Woche 4 mutmaßliche Narkoterroristen, wie sie genannt werden, bei Luftschlägen getötet. Nach US-Angaben hat es bislang 16 derartige Schläge mit mindestens 70 Toten gegeben. Zur Unterstützung wurde dazu der Flugzeugträger USS Gerald Ford in die Karibik verlegt. Nach Angaben des US-Kriegsministers, wie er ja jetzt genannt wird, Pete Hexet, wurden die Angriffe auf direkte Anweisung von Präsident Donald Trump ausgeführt. Ja, und die massive militärische Aufrüstung der USA vor der Küste Venezuelas könnte womöglich auch zu einem Regimewechsel beitragen, so die Einschätzung der frisch gekürten Friedensnobelpreisträgerin Maria Machado, die von westlichen Medien protegierte Oppositionspolitikerin signalisierte jetzt in einem Bloomberg-Interview, dass sie US-Angriffe auf das Land begrüßen würde, wenn sie dazu beitragen würden, den amtierenden Präsidenten Nicolas Maduro zu stürzen. Sie sagte, ich zitiere sie einmal, ich glaube, dass die derzeitige Eskalation der einzige Weg ist, Maduro klarzumachen, dass es Zeit ist zu gehen. Ja, und Medienberichten zufolge verstärkt Washington aktuell seine Marinepräsenz, wobei Analysten vermuten, dass die Mission über die Drogenbekämpfung hinausgehen könnte. Trump bestritt, direkte Angriffe innerhalb Venezuelas zu planen, soll aber Berichten zufolge eine Liste potenzieller Ziele bereits geprüft haben. Machado erklärte dazu wörtlich in dem Bloomberg-Interview, wir haben alles getan, was wir tun mussten. Wir sind bereit, die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen. Frau Kneißl, das sind meiner Ansicht nach ganz klare Worte, die dort von der Oppositionspolitikerin, Friedensnobelpreisträgerin ausgesprochen werden. Es scheint tatsächlich so, dass für die nächsten Wochen, oder zumindest würde ich das mal so interpretieren, ein Regime-Change dort geplant und auch durchgeführt wird. Sehen Sie das ähnlich, oder glauben Sie, wie Sie das ja auch in den letzten Podcast-Folgen immer wieder betont haben, dass die USA doch gut beraten sind, diesen Konflikt nicht aufbrechen zu lassen?
Ja, vielen Dank für eine sehr klare Sachverhaltsdarstellung. Ich glaube, Sie haben schon einige wichtige Punkte hier angeführt, nämlich was wirklich ein bisschen verstörend vielleicht ist, dass eine Friedensnobelpreisträgerin gerade erst gekürt zu einem Angriff auf ihr eigenes Land aufruft. Das steht, würde ich doch sagen, in einem gewissen Widerspruch mit der Ehrung des Friedensnobelpreises. Das ist zum einen vielleicht mein erster Gedanke, was nun einen eigentlichen Waffengang anbelangt, also regelrechte Angriffe der USA auf das Land Venezuela, ist, lassen Sie uns das kurz wie folgt diskutieren. Aus der Berichterstattung ist zu entnehmen, dass die Pazifikflotte dort mit auch den vorhandenen Militärbasen in der Karibik, pardon, nicht die Pazifikstaaten, sondern die Marine der USA insgesamt mit ihren karibischen Stützpunkten hier jetzt zusammengezogen wurde und man sozusagen eine Kanonenboot-Kulisse aufbaut. Es wurde ein wesentlicher Flugzeugträger, Gerald Ford, auch in die Karibik beordert, schon vor 2 Wochen. Also eine Drohkulisse baut sich auf. Ob es nun rein bei dieser Kulisse bleibt oder ob dem mehr folgt, ist auch eine Frage, wie der US-Kongress mit dem Ganzen umgeht. Weil Donald Trump kann zwar unter dem Titel Terrorismusbekämpfung, Narkoterrorismusbekämpfung, Einzelschläge gegen Schiffe versetzen, wie er das macht. Also das sind jetzt keine Militärschiffe, das sind diverse Boote, Yachten, die... ja, wo man zuerst, auch zuerst schießt und dann vielleicht fragt, die jedenfalls allesamt unter dem Titel Schmugglerbekämpfung außer Kraft gesetzt werden. Aber wenn Donald Trump nun vorhat, eigentliche Angriffe auch auf das Staatsgebiet Venezuela zu setzen, dann müsste er sich dafür die Genehmigung des US-Kongresses holen. Er macht keine Anstalten dazu. Das würde sozusagen die Schlussfolgerung zulassen, es ist nicht geplant, in Venezuela US-Bodentruppen oder Luftlandetruppen oder was auch immer einzusetzen. Aber wie gesagt, das ist eine Frage der rechtlichen Interpretation. Und was nun einen Regime-Change anbelangt, ob man das sozusagen von innen her durch eine weitere Stärkung der Opposition, durch diverse False-Flag-Operationen, die offenbar schon in Planung waren, wie Präsident Maduro in einer Pressekonferenz vor einigen Tagen hinwies, das ist eine andere Sache. Aber Beobachter Venezuelas meinen, Maduro würde heute besser im Sattel sitzen als 2018, als wir riesige Demonstrationen gegen die Regierung hatten, als es eine gewaltige Fluchtwelle auch von venezolanischen Staatsbürgern raus aus Venezuela gab. Daher, inwieweit ein solcher mit äußerer Einwirkung erfolgender Regierungswechsel stattfindet, habe ich meine Zweifel. Also wir stehen hier in einer Limbo-Situation. Zum einen ist zumindest diese Drohkulisse aus den USA da. Es wird auf diverse Boote geschossen, aber ein richtiger Einmarsch der USA in Venezuela ist, sagen wir mal, vorerst rein auch aus staatspolitischen Gründen wahrscheinlich nicht der Fall. In den letzten Tagen hat ja auch Präsident Trump dazu aufgerufen, sich in Nigeria massiv einzumischen. Er meint mit dem Hinweis auf die dort stattfindende Christenverfolgung. Also Trump sagt vieles, aber Venezuela, ob er da jetzt wirklich einen Regime-Change vom losbricht, ich würde mal sagen, noch mit einem Fragezeichen zu versehen. Was aber andererseits nicht außer Acht zu lassen ist, ist, dass es zwischen Venezuela und der Russischen Föderation einen Beistandspakt gibt mit militärischer Dimension, dass wahrscheinlich auch Waffenlieferungen unterwegs sind oder in Planung sind. Und dass Venezuela auch mit der Islamischen Republik Iran jetzt seit bald über 20 Jahren so etwas wie eine strategische Partnerschaft verbindet. Also es hat nicht nur eine regionale Dimension, es hat geradezu auch eine internationale Dimension, denn die Sozialistische Bolivarische Republik Venezuela ist der Staat mit den größten Erdölreserven, wenn man die Ölsande mit hineinzieht, zählt. Und das macht Venezuela einfach zu einem Objekt der Begierde.
Mhm. Ja, und da sind wirklich meiner Ansicht nach auch die amerikanische Zivilbevölkerung aufgerufen, sich gegen diesen möglichen Krieg zu positionieren. Wir können nur hoffen, dass es bei diesem Säbelrasseln bleibt und es bei einer Drohkulisse bleibt. Aber scheinbar wird dort jetzt ernsthaft ein Regime-Change angegangen. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns ja bei den heißen Themen bleiben. Denn es gab jetzt diese Woche, am Mittwoch, um genau zu sein, gab es im Kreml eine Sitzung mit den ständigen Mitgliedern des russischen Sicherheitsrates. Hintergrund ist die Trumpsche Erklärung zu geplanten Atomtests. Die bezeichnete Wladimir Putin nämlich als ein ernsthaftes Problem. Er sagte, wenn die Vereinigten Staaten und die Mitgliedstaaten des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen Atomtests durchführen, werden wir geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen, so Wladimir Putin. Und auch laut dem russischen Verteidigungsminister bauen die Vereinigten Staaten ihre strategischen Offensivwaffen aktiv aus. Wie stehen Sie oder wie schätzen Sie diese weitere Eskalation ein? Wir hatten ja schon in vielen Podcasts auch darüber gesprochen, dass die beiden Staaten, die USA und Russland, mit Trump und Putin sich ja in Alaska getroffen haben, sich angenähert haben und so etwas wie eine mögliche Friedensvereinbarung sogar auch hier in den Medien und bei uns im Podcast ausführlich debattiert worden ist. Jetzt sprechen wir rund 2,5 Monate später von Atomtests, die wieder durchgeführt werden sollen. Ist auch das, Frau Kneißl, um bei der Rhetorik zu bleiben, ist das nur eine Drohkulisse oder ist das sehr ernst zu nehmen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich habe in einem Interview mit der Nachrichtenagentur TASS vor rund 7 Tagen gesagt, das war bevor noch eben diese Bekanntgabe der Wiederaufnahme von Nukleartests auch hier in Russland debattiert wurde, habe ich Folgendes gemeint. Die Aussage von Trump, nämlich sofort mit der Wiederaufnahme von US-Atomtests zu beginnen, birgt das Risiko in sich eines neuen nuklearen Wettlaufes, Wettrüstens. Und genau da sind wir. Und rufen wir uns vielleicht kurz in Erinnerung, wie kam es dazu? Sie haben das Alaska-Momentum skizziert. Wir alle waren vor 2,5 Monaten noch, ich glaube, aus guten Gründen zuversichtlicher. Nun scheint sich manches wieder sozusagen in einem Dunst aufzulösen. Und das alles hängt bedauerlicherweise doch mit den sehr erratischen Aussagen von Präsident Trump zusammen. Als er hörte, und ich glaube, das war wirklich so zwischen Tür und Angel, dass es zu einem sehr erfolgreichen Test der neuen russischen Waffengattungen Poseidon und Burevestnik, dieses nuklear getriebenen Rakete kam. Es ist keine Rakete, die sozusagen aus einem neuen Atomtest entstand, sondern man hat hier eine Antriebstechnik entwickelt, die eben auf Nuklearkraft basiert. Und das macht diese Rakete vielleicht auch für die zivile Nutzung so interessant, dass eben nicht ein Verbrennungsmotor wie üblich, also Kerosin, sondern ein Nuklearmotor den Antrieb ermöglicht. Und ich vermute mal, ja, das ist so meine ganz persönliche Annahme, dass Trump, als er hörte, da ist eine nukleargetriebene neue Rakete unterwegs und die Russen haben erfolgreich 2 neue Waffengattungen getestet. Übrigens auch in Anwesenheit von US-amerikanischen U-Booten. Präsident Putin meinte dazu mit leichtem Humor, wir haben sie sozusagen dort gelassen, damit sie sich das genau selbst ansehen, wie wir diese Tests erfolgreich durchführen, damit sie sich ein Bild machen können. Und Trump ist davon ausgegangen, das Ganze steht in Verbindung mit neuen Atomwaffentests, was nicht der Fall ist. Und offenbar kam er dann sozusagen aus dieser Nummer nicht mehr raus und hat auch keinen Rückzieher gemacht. Man hätte das Ganze ja vielleicht auch auf einen hochrangigen Militär übertragen können, der ein paar Tage später vielleicht die Reißleine ziehen könnte und sagen, wir sehen, da gibt es einen neuen konventionellen Rüstungswettlauf, die USA werden sich aus dem nicht ausklinken. Aber wie gesagt, die Betonung ist wirklich, es ist eine konventionelle neue Rüstungsqualität in Russland da, die von russischer Sicht aus auch dahin argumentiert wird, Russland hat in jedem Falle eine Führungshoheit hier und die NATO, um diese Führungshoheit sozusagen in Frage zu stellen, müsste sich eigentlich in einen neuen Rüstungswettlauf begeben, wofür aber ja offenbar nicht wirklich die Mittel und auch nicht die technischen Kenntnisse vorerst vorhanden sind. Und wir sind nicht in einem nuklearen Wettlauf. Aber mit der Wiederaufnahme von Atomtests ist das Risiko sehr groß, dass wir einen neuen nuklearen Rüstungswettlauf erleben. Dazu sei es auch noch eingefügt, dass Präsident Putin vor rund 3-4 Wochen angeboten hat, den im Februar auslaufenden START-Vertrag einseitig weiter aufrechtzuerhalten, das heißt ein Moratorium zu ermöglichen. Präsident Trump reagierte darauf mit den Worten "Sounds like a good idea", also eine gute Idee, das könnten wir machen. Aber bislang ist noch keine echte Maßnahme dazu ergriffen worden. Es ist eine gewisse Limbo-Situation auf rechtlicher Ebene, aber de facto passiert eigentlich in den USA jetzt Folgendes, dass man sich sozusagen einer neuen Phase zuwendet, in der man Atomraketen neu testen wird. Die letzten Tests fanden vor 33 Jahren in den USA statt. Diese Tests werden teilweise in Labors durchgeführt, teilweise in Untergrundbunkern. Präsident Putin hat bei seiner Sitzung mit dem Nationalen Sicherheitsrat den Verteidigungsminister angewiesen, in Reaktion auf die Wiederaufnahme der US-Tests auch in Russland sozusagen die Möglichkeiten zu identifizieren, um neue Testgelände zu ermöglichen. Das ist der Stand der Dinge und ich würde sagen, das alles wird wahrscheinlich auch noch zur Folge haben, dass andere Atomwaffenmächte, ich denke da vor allem auch an Indien und Pakistan, derartige Tests nun in Angriff nehmen könnten.
Ja, wirklich eine Zuspitzung, die wir wahrscheinlich beide hier nicht vermutet hätten jetzt im Zuge des Konfliktes in der Ukraine. Und Frau Kneißle, bleiben mal in der Ukraine, denn diese Wochen haben ukrainische Abgeordnete Alarm geschlagen, nachdem jetzt neue Zahlen des Finanzministeriums bekannt wurden, wonach die Staatsverschuldung des Landes auf ein noch nie dagewesenes Niveau angestiegen ist. Eine Belastung, deren Tilgung mehr als 3 Jahrzehnte dauern wird. Laut dem jüngsten Bericht des Ministeriums stieg die Staatsverschuldung um die staatlich garantierte Verschuldung der Ukraine zum 30. September auf 8 Billionen Hryvnia. Das sind umgerechnet 165 Milliarden Euro. Die Partei Europäische Solidarität erklärte, das Tempo und das Ausmaß der Kreditaufnahme hätten die Abgeordneten schockiert, die nun mit der düsteren Realität konfrontiert sind, dass allein die Zinszahlungen in den kommenden Jahrzehnten mehr als 77 Milliarden Euro aus der Staatskasse verschlingen werden. Dazu sagte die Partei in einem Statement, die vollständige Rückzahlung der Staatsschuldung, die bereits im Rahmen der aktuellen Vereinbarung bestehen, wird 35 Jahre dauern und während dieser Zeit wird die Bedienung dieser Schulden den Staatshaushalt zusätzlich 77 Milliarden Euro kosten. Der IWF hatte jetzt im vergangenen Monat seine Prognose für die Staatsverschuldung der Ukraine aktualisiert und geht jetzt davon aus, dass sie bis Ende 2025 109% des BIP erreichen und 2026 weiter auf 110% steigen wird. Auch The Economist schätzte kürzlich, dass die Ukraine in den nächsten 4 Jahren rund 345 Milliarden Euro an Geldern und Waffen benötigen wird, um den Kampf gegen Russland fortzusetzen und vor allen Dingen auch die wesentlichen innenpolitischen Kosten zu decken. Frau Kneißl, sind das eigentlich noch Zahlen, die die Ukraine befürchten lassen müsste, dass sie bankrott sind? Kann man das daraus schließen oder ist das zu weit gefasst, Frau Kneißl?
Na, ich würde sagen, ja, es ist bankrott und die Ukraine funktioniert ja auch wirklich nur mehr an dank der sehr umfassenden EU-Hilfe, die wiederum vielen EU-Staaten geradezu aufgezwungen wird, waren die ursprünglichen Hilfeleistungen beispielsweise aus dem Stabilitätsfonds für Friedensfazilitäten für den Wiederaufbau und für die wirtschaftliche Hilfe gedacht, wurden sie an sich in den letzten 2 Jahren wirklich für Aufrüstung der Ukraine verwendet. Und nun lautet das Ultimatum der Kommission an die Mitglieder: Entweder ihr alle beteiligt euch an einer Konfiszierung der russischen Aktiva aus den russischen Zentralbankeinlagen, die zu einem Großteil in Belgien bei Euractiv ruhen, oder ihr zahlt das aus eigener Kasse, weil sich beispielsweise Belgien, aber auch Ungarn und einige andere Staaten aus rechtlichen Gründen darauf berufen, vielleicht wäre das nicht so gut, wenn wir die russischen Zentralbankeinlagen, wir sprechen davon 300 Milliarden Euro, für Ukraine-Hilfe verwenden. Aber die Order sozusagen aus dem Büro von Kommissionspräsidentin von der Leyen lautet: Entweder wir verwenden diese Zentralbankeinlagen, was ein klarer Rechtsbruch ist, und da sind, wie gesagt, einige auf der Bremse, wie beispielsweise vor allem die belgische Regierung, die fürchten sozusagen, dass eines Tages russische Anwälte kommen könnten und sagen, zahlt uns das zurück, und dann wäre es so, vor allem sozusagen Belgien in der Haftung. Und wie kann nun EU-Regierungen, die allesamt mit großen wirtschaftlichen Krisen intern zu tun haben, weiterhin sagen, ihr müsst Steuergelder dafür verwenden, dass die ukrainische Wirtschaft nicht völlig kippt? Also der Rechtsbruch, russische Zentralbankgelder zu verwenden, ist mit der Krise der ukrainischen Regierung, der ukrainischen Wirtschaft aufs Engste verbunden.
Mhm. Ja, der Niedergang dieses Landes ist ja wirklich, wie, und da kann ich mich den Worten von Putin anschließen, eine Tragödie. Nicht nur der Krieg ist eine Tragödie, sondern dieser Niedergang dieses Landes, das ja einst noch eine, ja, wie soll man sagen, vor allen Dingen von westlicher Seite ein Staat war, den man aufbauen wollte, dem eine glorreiche Zukunft versprochen worden ist. Und nun ist es an diesem Punkt angekommen, den ja viele auch schon vorhergesehen hatten, da das Land ja seit Jahrzehnten von westlicher Seite aufgerüstet worden ist. Das wissen wir nicht erst seit den Aussagen von Angela Merkel. Dann schauen wir mal weiter, Frau Kneißl, und erweitern unseren Blick ein wenig und schauen rüber nach Syrien. Denn laut einem Reuters-Bericht haben die USA jetzt einen Resolutionsentwurf zur Aufhebung der Sanktionen gegen den syrischen Machthaber Ahmed al-Shara, den Übergangspräsidenten des Landes, beim UN-Sicherheitsrat eingereicht. Außerdem beantragte Washington, dass die UN-Einschränkungen gegen den Innenminister des Landes beseitigt würden. Es sei noch nicht gewiss, wann der Sicherheitsrat den Resolutionsentwurf zur Abstimmung stelle. Washington reichte den Resolutionsentwurf jetzt im Vorfeld des geplanten Besuchs von al-Shara im Weißen Haus ein. Aller Voraussicht nach wird er jetzt kommenden Montag in Washington eintreffen. Und ja, auch Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte jetzt zu Wochenbeginn bei einem Pressetermin, dass er ein Treffen mit Al-Sharaa in Berlin plane. Konkret soll es dabei über die Abschiebung der hier lebenden Syrer gehen. Ende Oktober sagte allerdings noch der neue deutsche Außenminister Johann Wadepool von der CDU, dass er angesichts der Lage in Syrien nicht damit rechne, dass kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig in ihre Heimat zurückkehren würde. Nach einem Termin in Norddeutschland mit dem dortigen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein äußerte Friedrich Merz dann vor Journalisten am Mittwoch: Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen. Ja, Frau Kneißl, Sie haben sich in Ihrer Zeit als Außenministerin von Österreich und auch in Ihrer akademischen Laufbahn, in Ihrer journalistischen Laufbahn auch viel mit dem Thema Migration befasst. Wie stehen Sie denn zu diesen möglichen Rückführungen jetzt von Syrern? Sind Sie da eher bei einem Johann Wadepool, beim deutschen Außenminister, der vor Ort war und gesagt hat, Syrien ist vergleichbar mit Deutschland 45, da können wir keine Flüchtlinge zurückschicken? Oder stehen Sie da eher zur Aussage von Friedrich Merz, dass trotz der Lage in Syrien die versprochenen Rückführungen jetzt durchgeführt werden müssen? Also wo würden Sie sich da positionieren, Frau Kneißl?
Eine sehr interessante Frage. Ich würde zuerst mal sagen, Syrien 2025 und auch das Syrien der letzten 5 Jahre war nicht vergleichbar mit Deutschland 1945. Wir hatten in Mitteleuropa, ganz besonders in Deutschland, im Frühjahr 1945 eine Trümmerlandschaft und es war ein totaler Krieg. Der Krieg in Syrien, und ich habe immer abgelehnt, ihn als Bürgerkrieg zu bezeichnen. Das war für mich von Tag 1 ein Stellvertreterkrieg, in den Iran genauso wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie die Europäer, vor allem die Franzosen, mitmischten über ihre verschiedensten Milizen. Wir hatten in diesen Jahren des Kriegsgeschehens einige Landesteile, vor allem Nordsyrien rund um Idlib, von wo der ehemalige Terroristenchef al-Sharaa herkommt, hatten wir zweifellos eine sehr, sehr grausame Situation. Ich denke da vor allem an die Massenfolterungen, an die Massenhinrichtungen durch die IS-Kommandos und auch durch Verbände, mit denen sowohl Interimspräsident Sharaa als auch sein heutiger Außenminister, Justizminister aufs Engste verbunden waren, also die regelrecht Schießbefehle gaben. Da hatten wir zweifellos eine grauenhafte Situation, aber wir hatten in Damaskus nie eine Situation wie in Berlin 1945. Damaskus ist glücklicherweise von den großen Bombardements unversehrt, also versehrt geblieben. Mir sagten auch, als ich im Libanon noch lebte, viele, dass sie lieber über den Flughafen Damaskus wegfliegen als über den Flughafen Beirut, weil einfach in Damaskus gewisse Infrastruktur besser funktioniert. Und ich spreche da von im Jahr 2022, 2023, 2024. Das heißt, ich würde sagen, die beiden Situationen sind nicht vergleichbar. Ich bin da nicht bei Herrn Wadepool. Was nun die Rückführungen anbelangt, so sehen wir ja, dass beispielsweise viele europäische Regierungen gemeinsame Sache machen und sagen, wir brauchen das Einverständnis der Machthaber in Kabul. Das heißt, man spricht mit den Taliban, so wie man eben auch heute mit ehemaligen Al-Qaida und IS-Vertretern spricht, um eben Rückführungen zu ermöglichen. Die Problematik bei der Rückführung ist, glaube ich, die sich sowohl in Deutschland als auch in anderen Staaten stellt, ist vor allem die der straffällig gewordenen Asylwerber oder Personen, die bereits so etwas wie einen Asylstatus genießen, aber mehrfach straffällig geworden sind. Es geht in erster Linie um die Personen. Und es sollte nicht in erster Linie um die gehen, die mittlerweile sich integriert haben, eingelebt haben und eben in Deutschland oder wo auch immer wohnhaft geworden sind und auch Steuerzahler geworden sind. Das ist ein sehr geringer Teil der Personen, die 2015 und danach nach Europa gelangten, vor allem nach Deutschland. Also Rückführung der mehrfach straffällig gewordenen Syrer ist, glaube ich, etwas, das ganz oben an der Tagesordnung stehen sollte. Da sollte man auch danach trachten, dass sie der syrischen Strafjustiz übergeben werden. Diese Personen haben schwere Verbrechen begangen. Und was nun die Rückführung von Personen anbelangt, die noch im Asylstand sind, der ein Schutz auf Zeit ist, nach dem Genfer Asylrecht, das ist eine andere Frage. Das heißt, ich bin grundsätzlich hier eher, weil Sie mich gefragt haben, eher Merz oder Radepool. Ich bin eher bei der Position von Merz. Aber es ist interessant zu beobachten, dass wir innerhalb der CDU nun diesen Richtungsstreit haben. Wie der ausgehen wird, weiß ich nicht, aber die CDU, wie auch in Österreich die ÖVP oder wie beispielsweise die Macronisten in Frankreich, haben an sich in den letzten Jahren Positionen übernommen, die zuerst von, sage ich mal, rechts außen bekannt gegeben wurden. Ja. Und da sind wir sozusagen jetzt mittlerweile in der Mitte angelangt, was die Notwendigkeit von Rückführungen anbelangt, was vielleicht auch die Notwendigkeit von Staatsbürgerschaftsentzug bei Doppelstaatsbürgerschaften anbelangt oder den Schutzstatusentzug anbelangt, wenn Personen nach Syrien oder nach Afghanistan zum Urlaub reisen, um dann wieder zurückzukommen. Also das ist ja ein sehr kurioser Missbrauch des Asylrechts, auch seit Jahren im Gange. Ja, das hat nicht erst jetzt begonnen. Was nun die Person Ashara anbelangt und die Rücknahme der Sanktionen, die gegen ihn ursprünglich galten. Ja, interessant. Er ist immer noch nicht ein gewählter Präsident. Er ist ein selbsternannter Präsident. Das liegt jetzt ein knappes Jahr zurück, dass er sozusagen in diese Machtposition kam, Mitte Dezember 2024. Er wurde dann sehr rasch salonfähig, vom Weltwirtschaftsforum Davos bis hin zu Besuch ja auch in verschiedensten europäischen Hauptstädten. Er hat vor rund einem Jahr gesagt, man wird circa 3-4 Jahre brauchen, bis man eine neue syrische Nationalverfassung ausgearbeitet hat. Was ich in Abrede stellen würde, weil es gibt sehr, sehr viele Verfassungsentwürfe, die in den letzten 15 Jahren von diversen Instituten, Oppositionsverbänden und wem auch immer geschrieben wurde. Also das kann mir keiner erklären, dass man jetzt mal 3 Jahre braucht, bis man überhaupt eine Verfassung geschrieben hat. Und erst nach Vorlage einer neuen Verfassung würde man daran denken, Wahlen abzuhalten. Das heißt, man sollte bei Schara wirklich immer das Wort Interim an die Spitze stellen. Aber ich weiß, dass das in der Berichterstattung wegfällt. Also er ist selbsternannter Interimspräsident. Er ist nicht ein gewählter, national legitimierter Präsident Syriens. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass der frühere südafrikanische Staatspräsident Nelson Mandela sehr viel länger wartete, bis ihn die USA von ihrer Liste nahmen. Mandela war nie unter UNO-Sanktionen, aber unter US-Sanktionen. Und wir erleben eine gewisse surreale Situation, wie es dann im UNO-Sicherheitsrat wirklich entschieden wird, ob es hier Gegenstimmen geben wird oder ob alle d'accord sind, dass Schara sozusagen sanktionsfrei durch die Welt reisen kann, wird sich zeigen. Aber mir erscheint diese gesamte Situation in Syrien weiterhin mit einigen Fragezeichen versehen. Also die zentrale Regierung in Damaskus hat genauso wenig wie die frühere Regierung unter Assad wirklich die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet. Das wird weiterhin von verschiedensten Terrorgruppen, Milizen, Verbänden, Militärverbänden teilweise kontrolliert. Wir haben eine sehr, sehr starke militärische Unterstützung aus der Türkei und aus den Vereinigten Arabischen Emiraten für die neue Regierung und damit auch für eine syrische Armee. Aber wie das letztendlich wirklich umgesetzt wird, wird sich weisen. Es kann sogar sein, dass die USA einen militärischen Stützpunkt in Syrien erhalten. Da ist einiges im Moment auf dem Tapet. Und wenn das wirklich der Fall ist, ja, dann kann man sozusagen von einem gewissen Erfolg der USA sprechen, dass Syrien, das an sich seit den 1960er Jahren mehr anti-westlich und anti-USA gerichtet war, dann auch einen US-Militärstützpunkt dort vielleicht sich einrichten lässt. Das wäre sicherlich eine gewichtige Veränderung.
Mhm. Ja, und wir kommen mal noch zu einem weiteren, vor allen Dingen in der Vergangenheit großen medialen Event, das jetzt aber in den letzten Jahren nicht mehr so heiß gekocht wird, zumindest medial. Die Rede ist von der COP30, der Weltklimakonferenz. Die beginnt jetzt diesen Montag offiziell. An diesem Freitag und auch am gestrigen Tage, am Donnerstag, haben sich bereits zahlreiche Staats- und Regierungschefs vor Ort versammelt, um auf höchster Ebene über die Eindämmung der Erderwärmung zu beraten. Zu dem Treffen in der brasilianischen Stadt Belém im Amazonasgebiet, wofür übrigens eine eigene Autobahn für die Anreise gebaut werden musste, wofür der Regenwald in großen Teilen dort abgeholzt werden musste. Und ja, zu diesem Treffen reisen jetzt aus Europa unter anderem Friedrich Merz, der französische Präsident Emmanuel Macron, Keir Starmer ist mit dabei. Die Spitzen der EU werden erwartet, sowie der Vereinten Nationen. Aus Sicht Brasiliens soll das vorgezogene Gipfeltreffen der zweiwöchigen Klimakonferenz einen Schub geben. Lula da Silva sprach von einer COP der Wahrheit, die greifbare Ergebnisse liefern soll. Das politische Umfeld bleibt aber in Anbetracht der internationalen Konfliktlage angespannt. Außerdem sind auch die USA nach dem Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen unter Donald Trump in Brasilien nicht auf hoher Ebene vertreten. Präsident Lula will vor Ort allerdings für einen Waldschutzfonds namens Tropical Forest Forever Facility werben, um möglichst Zusagen für einen Teil der dafür vorgesehenen 125 Milliarden Dollar zu erhalten. Die brasilianische Regierung schlägt dabei ein neues Modell vor. Länder, die ihre Tropenwälder erhalten, werden belohnt. Jährlich könnte der Fonds nach einiger Anlaufzeit dann rund 4 Milliarden US-Dollar ausschütten, fast das Dreifache des derzeitigen Volumens internationaler Waldfinanzhilfen. Staaten, die den Tropenwald erhalten, bekommen dem Konzept zufolge aus dem Fonds pro Jahr und Hektar eine Prämie von 4 US-Dollar. Für jeden zerstörten Hektar sollen sie aber umgekehrt 140 Dollar Strafe zahlen. Überprüft werden soll das Ganze mit Satellitenbildern. Frau Kneißl, wie blicken Sie auf diese Weltklimakonferenz in Brasilien? Sind Sie da positiv gestimmt, dass da die führenden Staatschefs zusammenkommen, um über die ja ach so wichtige Frage zu debattieren? Oder sind Sie der ganzen Sache vielleicht doch etwas kritischer eingestellt, Frau Kneißl?
Kritisch, skeptisch. Es werden nicht so viele anreisen, wie das beispielsweise zuletzt im Herbst 2021 noch in Glasgow war. Ich habe jenen Gipfel ein bisschen aufmerksamer verfolgt, weil es war sozusagen das große Spektakel von Boris Johnson nach Covid, wieder Reisemöglichkeiten. Es war das erste sozusagen Get-Together der Staats- und Regierungschefs. nach diversen Lockdowns. Und man hatte damals vor dem Hintergrund der damals schon ansteigenden Energiepreise versucht, irgendwie einen Ausgleich zwischen Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz zu finden. Die nachfolgenden großen COP-Veranstaltungen waren interessanterweise in wichtigen Ölförderstaaten, wie beispielsweise Aserbaidschan. Aserbaidschan ist mit Baku als Hauptstadt der älteste Ölförderstaat, sozusagen industrielle überhaupt. Da haben die Nobelbrüder in den 1880er, 1890er Jahren bereits industriell Erdöl gefördert. Vielleicht nur als kleine Fußnotenanmerkung. Jeder Nobelpreisträger bezieht sein Honor, seine Million, was auch immer da für Frieden oder Literatur, übrigens aus dem Ölgeschäft. Das hier nur als Anmerkung auch für all jene, die sich sozusagen zu den Guten zählen wollen, weil sie beispielsweise Literatur, Nobelpreise oder wie auch immer, stammt alles aus dem Ölgeschäft, dass die Nobelbrüder sozusagen vor allem in Aserbaidschan machten. Und danach war es in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Stimmung war bei diesen Gipfeln schon um einiges nüchterner. Es wurde immer wieder von den Ölförderländern darauf hingewiesen, es bedarf aller Energieträger und nicht nur der Erneuerbaren, um mit sowohl Wirtschaftswachstum, was notwendig ist für eine ganze Reihe von Staaten, vor allem jenen des Südens, und auf der einen Seite und andererseits mit Umweltfragen irgendwie in Gleichklang zu handeln. Daher, wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, dass das Interesse an diesen Folgekonferenzen zur großen Rio de Janeiro-Konferenz von 1990, glaube ich, war die oder 92, sehr, sehr stark abgenommen hat. Das heißt, Brasilien war der Schauplatz, wo diese Vertragstätigkeit in den 90er Jahren ihren Anfang nahm. Aber aus der Rede von UNO-Generalsekretär Guterres ist eigentlich auch eine gewisse Ernüchterung, um nicht zu sagen Frustration, zu vernehmen. Denn Guterres hat in seinem Eröffnungsvortrag seine Ernüchterung kundgetan, dass nicht sehr viel weitergegangen ist. Das hat, glaube ich, auch mit der Tatsache zu tun, dass mittlerweile alle mit der Problematik Wirtschaftskrise zu kämpfen haben und eben auch eine Europäische Kommission ein bisschen realitätsnäher wird und sagt, wir können nicht gewisse Dinge so durchziehen, wie wir uns das noch am Schreibtisch vor ein paar Jahren ausgedacht haben. Also Stichwort Verbot des Verbrennungsmotors, Lieferkettengesetz. Wir haben das schon einmal in unserem Podcast besprochen. Diese Woche war es Schlagzeile in einigen Zeitungen, aber es ist ein alter Hut, dass nämlich beispielsweise Gaslieferanten wie die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar der Europäischen Kommission schon mehrfach ausgerichtet haben, wenn sie dieses Lieferkettengesetz wie gehabt aufrechterhalten, werden diese Staaten kein Flüssiggas liefern, weil sie sagen, wir können mit euren EU-Compliance-Regeln nicht Schritt halten. Das ist für uns nicht machbar. Also eine Ernüchterung, mehr Realitätsbewusstsein für eine Vereinbarkeit von wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und ich sage jetzt einmal Umweltschutz im Großen und Ganzen. Das alles immer nur einzugrenzen auf Klimaschutz erscheint mir nicht so schlüssig, weil mich als Mensch genauso bewegt der Plastikmüll, der ja mit Covid dann noch einmal an Brisanz und Umfang gewaltig zunahm. Man denke an Masken und Handschuhe und all die Plastikverpackungen während der sogenannten Covid-Krise. Oder man denke an die Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen. Man denke an die vielen Umwelt, ich will jetzt nicht sagen Verbrechen, aber an die Umwelt,
Zerstörungen.
Zerstörungen, anderes, das sozusagen wirklich seinen Fortgang nimmt. Also immer nur hier auf die 1 oder 2 Grad zu blicken, erscheint mir nicht so sinnvoll. Für mich ist Umweltschutz viel, viel mehr als jetzt nur die Frage der Temperatur zu beobachten. Und da sieht man, dass dieses große Thema, das sicherlich über viele Jahre hinweg gehypt wurde, zweifellos seit 2018. Es gab damals noch eine Greta Thunberg, die mittlerweile nicht mehr der Superstar ist, weil sie sich ja für die palästinensische Sache stärker einsetzt. Und da hat sich vieles verändert. Also ich glaube, wir werden doch eine... Wo es sozusagen seinen Anfang nahm, das große Rio de Janeiro-Treffen 1992, glaube ich, war es, mit dem damaligen UNO-Abkommen, Rahmenvertrag für Klimaschutz. Das alles wird in diesen Tagen in Rio de Janeiro, in Brasilien wahrscheinlich wirklich nur mehr ein Abklang sein von dem, was wir noch bei den größeren Konferenzen wie in Glasgow vor einigen Jahren sahen.
Mhm. Ja, danach sieht es aus und auch dieser Hype, den wir hier in den letzten Jahren erfahren haben um solche Konferenzen, der ist hier zumindest in Deutschland, ich kann natürlich nur für Deutschland sprechen, kaum mehr zu spüren. Die ganze Klimabewegung ist, glaube ich, auch nicht mehr so euphorisch unterwegs. Es geht jetzt auch um andere Themen. Es geht um den Kampf gegen Rechts, um den Kampf gegen Nazis, um den Kampf gegen Russland und so weiter. Deswegen hat man scheinbar das Thema Klimawandel ist scheinbar nicht mehr auf Platz 1 der Agenda, wie es noch 2018, 19 der Fall war, als wir wöchentlich hier Riesendemonstrationen noch hatten in allen deutschen und europäischen westlichen Großstädten. Frau Kneißl, lassen Sie uns zum Abschluss noch auf eine Meldung zu sprechen kommen, die man ja schon fast in die Abteilung Satire einordnen könnte. Es wurde jetzt nämlich diese Woche der Westfälische Friedenspreis an das Verteidigungsbündnis NATO vergeben. Die Ehrung wird alle 2 Jahre verliehen und in der Jury zu dem zugehörigen Gremium sitzen neben dem Bundespräsidenten auch der bekannte Transatlantiker und Ex-Minister Sigmar Gabriel, Grünpolitiker Cem Özdemir und auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Laut offizieller Mitteilung würdigt die WWL, also die Organisation, die dahinter steht, die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe, mit der Preisvergabe die kontinuierliche Friedensarbeit der NATO. In der WWL-Pressemitteilung heißt es zu den Gründen des diesjährigen Preisträgers, ich zitiere einmal, die NATO steht seit mehr als 7 Jahrzehnten als Bündnis für eine regelbasierte Sicherheitsarchitektur, die Konflikte eindämmt, Eskalation vorbeugt und Zusammenarbeit stärkt. Die Erweiterung um Finnland und Schweden stärkt die Stabilität Europas und folgt dem Prinzip freiwilliger Partnerschaften souveräner Staaten. Ja, und die WWL, die will mit dem Preis jedoch nicht nur die NATO ehren, sondern explizit auch deren Generalsekretär Mark Rutte. Er sei eine Führungspersönlichkeit, wie es heißt, die in Zeiten geopolitischer Spannungen Pragmatismus, Geschlossenheit und Maß verkörpert, begründet die WWL ihre Entscheidung. Die NATO habe unter Rutte, der das Amt seit Oktober 24 innehat, den Kurs der Geschlossenheit fortgesetzt und neue Akzente in der europäischen Sicherheitsarchitektur gesetzt. Ja, Frau Kneißl, zum Abschluss dieses Podcasts Ihr Kommentar zu dieser Preisvergabe.
Armes Westfalen. Also wenn ich an Westfalen denke, dann denke ich historisch auch immer wieder an den Westfälischen Frieden, Westfälische Ordnung. Ja, da trafen sich im Jahr 1648 zwischen München und Münster und Osnabrück wirklich die Koryphäen jener Zeit und beschlossen ein Regelwerk, das uns bis heute erhalten ist, nämlich mit dem Kernkonzept souveräne Staaten. Und der Westfälische Frieden ermöglichte ja auch wirklich eine Friedensära, die damals einen Anfang nahm. Es begann die Modernität in gewisser Weise. Es begann der Territorialstaat. Und wenn wir heute einen derartigen Westfälischen Friedenspreis an die NATO sehen, die ja nun wirklich alles daran setzt, offensiv ihre ihre Manöver gegen Russland fortzusetzen. Ich denke da nur an das jüngste Manöver, wo es darum geht, Kaliningrad abzublocken von der Russischen Föderation. Im Baltikum, im Baltischen Meer diverse Manöver, die alle gegen St. Petersburg gerichtet sind. Also wenn man sich diese Manöver ansieht, den Plot, die großen Manöver der NATO in den letzten 2 Jahren, dann weiß ich nicht, was da Friedensallianz ist, sondern das ist wirklich Kriegsvorbereitung und die Kriegstüchtigkeit, wie ja auch letzte Woche in einem grauenhaften Video, das die deutsche Bundeswehr und Christian Freude, glaube ich, heißt dieser Militär, zeigt mit der neuen deutschen Brigade in Litauen, einem großen NATO-Stützpunkt, wo alles darauf gerichtet ist, Krieg zu führen. Ja? Also armes Westfalen, armer westfälischer Friedenspreis. Am besten, man ordnet es wirklich in die Kategorie traurige, surreale Satire ein, wie Sie richtig eingangs festgehalten haben, weil es ist eine groteske Umkehr aller einst wichtigen Vokabel im Gange. Diplomatie, wer zur Diplomatie aufruft, ist heute ein unliebsames Geschöpf. Wer sich für eine präzise und korrekte Sprache einsetzt, ist extrem. Also es wird sehr, sehr vieles gefährlich umgekehrt. Und was ein Herr Rutte an besonderen Leistungen vorzuweisen hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Er redet viel und ist dabei auch oftmals sehr, sehr beleidigend. Also ich sehe wenig Staatsmann in ihm. Ich sehe vielmehr das, was wir so oft jetzt wirklich rundum beobachten, eben einen neuen politischen Narzissmus, der um sich gegriffen hat, wo nicht Rationalität, sondern mediale Omnipräsenz an der Tagesordnung steht. Und das betrifft offenbar nicht nur die jüngere Generation, jünger unter Anführungszeichen rund um Generation Baerbock, sondern das geht eben auch in die Kategorie 60 plus hinein.
Mhm. Ich sag zu Mark Rutte nur, Daddy, du bist mein Daddy.
Genau.
So hatte er Donald Trump bezeichnet. Genau. Also eine wirklich ganz merkwürdige Verdrehung, das haben sie richtig auf den Punkt gebracht, die hat George Orwell in seinem Buch 1984 schon sehr präzise auf den Punkt gebracht. Da braucht man, glaube ich, nichts weiter zuzusagen. Wir leben in Orwellschen Zeiten, Frau Kneißl, aber wir bleiben weiterhin up to date. Und ich freue mich auch, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammentreffen. Ich bin gespannt, was bis dahin passiert. Es brodelt an allen Ecken und Enden. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes, angenehmes Herbstwochenende.
Vielen Dank, lieber Flavio Witzleben, wünsche ich auch all unseren Zuhörern und bis zum nächsten Mal.
Ja, und auch an Sie, liebe Zuschauer, in diesen außergewöhnlichen Zeiten wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.